Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Sören Brinkmann, guten Abend. Das Leben und vor allem das politische Wirken von Norbert Blüm auf einen Satz zu reduzieren, das würde ihm sicher nicht gerecht, auch wenn das mit der sicheren Rente ihm ein Leben lang anhing. Immerhin war er 16 Jahre lang Minister für Arbeit und Soziales während der gesamten Regierungszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl. Allein das ist schon außergewöhnlich und einzigartig. Heute wurde bekannt, dass Norbert Blüm im Alter von 84 Jahren gestorben ist und wir erinnern gleich an den CDU-Politiker. Immer wieder wurde Blüm als das soziale Gewissen seiner Partei bezeichnet. Dazu ein Gespräch mit dem SPD-Politiker und langjährigen politischen Weggefährten Rudolf Dressler. Außerdem berichten wir über eine Sicherheitslücke bei Apples iPhone und darüber, welche Empfehlungen es jetzt gibt. Und natürlich blicken wir auf die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie aus wirtschaftlicher Sicht und aus medizinischer. Das Robert-Koch-Institut hat heute davor gewarnt, jetzt allzu schnell mit Lockerungen weiterzumachen. Aus Berlin berichtet Volker Fintermer.
Es ist eine neue Dynamik in diesen Tagen, die sich vor allem um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und mögliche weitere Rettungspakete der Bundesregierung dreht. Vorgestern erst hatten die Koalitionsfraktionen weitere Hilfen für Arbeitnehmer und die Gastronomie sowie für Schulen und Schüler beschlossen. Danach meldeten sich die Tourismuswirtschaft, die Busunternehmer und Vertreter der Kultur zu Wort und forderten Nachbesserungen für ihre Bereiche. Heute tat das auch der Städte- und Gemeindebund. Der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte am Morgen im ZDF:
Die Gewerbesteuer stürzt ab. Wir gehen davon aus, dass wir allenfalls 50% der Einnahmen haben werden. Dann Eintrittsgelder beim Museum, in Theater. Auch der ÖPNV wird ja kaum noch benutzt, aber die Kosten laufen weiter. Ich gehe von einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag nur für dieses Jahr aus. Und das können Kommunen aus eigener Kraft nicht leisten. Und deswegen braucht es einen Rettungsschirm von Bund und Ländern, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben.
Mit einem erheblichen Rückgang bei den Steuereinnahmen müssen allerdings auch Bund und Länder rechnen. Die Steuerschätzer werden ihre Prognose Anfang Mai auf der unsichersten Basis aller Zeiten abgeben müssen. Auffällig ist auch, dass damit begonnen wird, die Ausgaben zu drosseln, wo immer das möglich ist, und versucht wird, die Kosten zu verlagern. So kündigte der Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes Martin Litsch gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an, die Kosten für die geplante massive Ausweitung der Coronavirus-Tests nicht übernehmen zu wollen, weil es sich dabei um eine Maßnahme zum allgemeinen Bevölkerungsschutz handle, für den grundsätzlich die Länder zuständig seien. Gesundheitsminister Jens Spahn hielt im ZDF-Morgenmagazin dagegen:
Das entscheidet der Gesetzgeber, was die Krankenkassen bezahlen und was nicht. Die Debatte ist gleichwohl richtig und wichtig. Testen ist einer der Schlüssel, warum wir bis heute auch so durch diese Krise haben einigermaßen gut kommen können, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Da werden wir am Ende eben mit dem Gesetzgeber darüber reden, wer die dann auch bezahlt.
Vom Robert-Koch-Institut kommt dagegen heute die Meldung, dass die Reproduktionszahl derzeit weiterhin bei 0,9 und damit unter 1 liegt, verbunden mit dem klaren Verweis, dass man die ersten Folgen der in dieser Woche in Kraft getretenen Lockerungen frühestens ab der ersten Maiwoche in der Entwicklung der Infektionszahlen erkennen kann. RKI-Vize Lars Schade verbindet das einmal mehr mit einem deutlichen Appell.
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden. Gerade im Hinblick auf die ersten Lockerungen dürfen jetzt nicht zu einem Erdrutsch an weiteren Lockerungen führen, die dann nach sich ziehen.
Und über weitere Lockerungen sollte man erst nachdenken, wenn die täglichen Fallzahlen auf wenige hundert gefallen seien. Vor diesem Hintergrund hat sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek heute für eine Maskenpflicht für Schüler ausgesprochen. Zumindest in Schulbussen, den Fluren und überall da, wo in den Schulen die Abstände nicht eingehalten werden können, sagte Karliczek dem Spiegel. Um den Ausfall an Schulstunden zu kompensieren, sollte nach Möglichkeit auch samstags unterrichtet werden. Eine Verkürzung der Sommerferien sieht Karliczek dagegen nicht. Das aber dürfte für Familien mit Kindern unweigerlich neue Probleme aufwerfen, zumal auch die Aussichten auf einen langen gemeinsamen Sommerurlaub nicht nur aus finanziellen Gründen eher bescheiden ausfallen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass es einen Sommerurlaub, wie wir ihn kennen, in diesem Jahr nicht geben wird,
erklärte Außenminister Heiko Maas, nachdem Thomas Bareis, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, zuvor schon wenig Hoffnung auf große Reisen gemacht hatte.
Das Reisejahr 2020 wird ein ganz, ganz seltsames sein. Ich glaube, die Fernreisen werden dieses Jahr wahrscheinlich größtenteils ausfallen, weil auch viele Reisebeschränkungen noch bestehen weltweit. Und ich glaube, dass dieses Jahr viele Menschen in Deutschland hoffentlich Urlaub machen können, wobei auch da gilt immer Sicherheit, immer erste Priorität.
Auch im Blick auf die Gottesdienste oder andere Treffen von Glaubensgemeinschaften werden sich die Bürger trotz der ersten vorsichtigen Öffnungen noch gedulden müssen. Das Innenministerium habe da Gespräche mit den Glaubensgemeinschaften aufgenommen, betonte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Dazu wird jetzt ein Konzept erarbeitet, gemeinsam mit den Kirchen und Glaubens- und Religionsgemeinschaften, wie eine Fortsetzung der Ausübung von Religion in den Gotteshäusern möglich sein wird.
Die nächste Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ist für Donnerstag kommender Woche angesetzt. Aber noch ist nicht absehbar, ob die Frage dann auch entschieden wird.
Ja, denn das betont insbesondere Angela Merkel immer wieder. Ob und welche Maßnahmen gelockert werden, entscheidend dafür sei die Entwicklung von Neuinfektionen in der Corona-Pandemie. Dabei werden aus unterschiedlichen Wirtschaftszweigen die Stimmen immer lauter, die auf die prekäre Situation durch die Beschränkungen hinweisen. Überall in Deutschland haben heute zum Beispiel Gastronomen an öffentlichen Plätzen Tische eingedeckt. Tische, an denen im Moment leider niemand sitzen darf. Und auch mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute zeichnen ein düsteres Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung. Unsere Börsenkorrespondentin Brigitte Scholtes berichtet.
Als, Zitat, katastrophal bezeichnet der Chef des Münchner IFO-Instituts die Stimmung in den deutschen Unternehmen. Und so stürzte der IFO-Geschäftsklima-Index im April auf das Rekordtief von 74,3 Punkte. 85,9 Punkte waren es noch im März gewesen. Und auch da war der vielbeachtete Index schon deutlich eingebrochen. Die Unternehmen blickten so pessimistisch wie noch nie auf die kommenden Monate.
Wir haben Probleme eigentlich in allen Branchen der Wirtschaft. Es geht in allen Branchen bergab. Allerdings gibt es da schon Unterschiede. Im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie ist der Einbruch besonders stark,
sagte Fuß in der ARD. Die Corona-Krise treffe die Unternehmen mit voller Wucht. Eine schnelle Erholung ist also nicht in Sicht, meint auch Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Wir haben einen Absturz innerhalb von 2 Monaten, den wir vorher so noch nicht gesehen haben. Wir denken, dass es ab Mai wieder aufwärts geht. Aber wir glauben, dass es 2 Jahre dauern wird, bis die Wirtschaftsleistung wieder den Stand von, sagen wir mal, Januar erreicht haben wird.
Auch die Prognosen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung deuten in eine ähnliche Richtung. Das IAB rechnet mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 8,4% in diesem Jahr. Das wäre die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte, glaubt IAB-Forscher Enzo Weber. Er rechnet mit mehr als 3 Millionen Arbeitslosen in den nächsten Monaten. Im Jahresschnitt werde die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,5 Millionen steigen.
Insgesamt ist der Arbeitsmarkt eigentlich robust und das hilft uns jetzt. Derselbe Schock vor 15 Jahren, der hätte den Arbeitsmarkt ins Bodenlose stürzen lassen. Aber jetzt steigen die Kurzarbeiterzahlen viel mehr als die Arbeitslosenzahlen. Und das zeigt schon, die Betriebe wollen wirklich in großem Umfang ihre Leute auch halten.
Die Maßnahmen der Regierung seien gut, sagt Weber. Das aber werde die Wirtschaft nicht aus der Krise bringen. Deshalb plädiert er für einen Rettungsschirm bei Neueinstellungen. Der könnte so aussehen, dass man bei neuen Jobs vorübergehend auf die Sozialbeiträge verzichte, die ja immerhin 40% der Kosten ausmachten.
Wir haben es gehört, Wirtschaftsinstitute haben also schon ihre Vorstellungen, wie die Wirtschaft wieder angeschoben werden könnte, mithilfe staatlicher Mittel. Und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wird diskutiert. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben gestern das schon geplante 540 Milliarden Euro-Paket gebilligt und sie haben auch zusätzlich die Gründung eines Wirtschaftsfonds vereinbart, über den noch einmal 1.000 Milliarden Euro, also 1 Billion Euro oder noch mehr verteilt werden sollen. Wie und wann? Darüber muss aber noch gesprochen werden. Deswegen waren nicht alle so begeistert wie Italiens Regierungschef Conte. Der hat von einem großartigen Ergebnis gesprochen.
Am Tag nach dem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs macht sich Enttäuschung im Europaparlament breit. Enttäuschung darüber, dass die Mitgliedsländer Antworten schuldig geblieben sind, wie der EU nach Ende der Corona-Pandemie wieder wirtschaftlich auf die Beine geholfen werden soll.
Der Videogipfel der Regierungschefs ist mit einem unklaren Arbeitsauftrag an die Europäische Kommission geendet. Nichts wurde geklärt, weder die Höhe der Solidarität noch das Finanzierungsmodell, geschweige denn, wie es schnell zu den notwendigen Aufbaumaßnahmen kommen soll,
sagt der grüne Finanzexperte im Europaparlament Sven Giegold. Nicht nur muss die EU-Kommission ein Konzept für einen Wiederaufbaufonds erstellen, mit dem etwa 1 Billion Euro mobilisiert werden soll, Auch soll dieser Fonds stimmig zu einem neuen, robusten EU-Haushalt 2021 bis 2027 passen. Auch mit Blick auf diesen neuen Finanzrahmen blieb die Videokonferenz der Mitgliedsländer Antworten schuldig, meint der CSU-Haushaltsexperte im Europaparlament Markus Ferber.
Darüber hinaus sollte der Rat ja auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir für den nächsten Finanzrahmen endlich einen Durchbruch erzielen. All das ist wieder mal aufgeschoben worden, zum Teil nicht mal angesprochen worden. Es sind die alten Positionen ausgetauscht worden. Und das zeigt, von Gemeinsamkeit sind wir noch sehr, sehr weit entfernt in Europa.
Dass man von einer Gemeinsamkeit so weit entfernt ist, hängt auch damit zusammen, dass die Mitgliedstaaten unterschiedlich denken, wofür der nächste EU-Haushalt herhalten und wie groß der überhaupt sein soll. Bundesfinanzminister Olaf Scholz dazu heute Morgen im Deutschlandfunk.
Da geht es nicht darum, dass wir jetzt mit großen Hausnummern operieren, sondern dass wir erstmal definieren, was konkret notwendig ist. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, jetzt nur die Frage zu definieren, was ist die nächsten 7 Jahre, sondern konkret, wie kriegt man eigentlich möglichst viel Geld an den Anfang?
Jedenfalls will sich Deutschland in einem stärkeren Maße finanziell beteiligen, stellte Scholz in Aussicht.
Wir haben ja gesagt, dass wir bereit sind, auch mehr zu zahlen als in der Vergangenheit, Gott sei Dank sogar schon am Anfang dieser Legislaturperiode.
Die EU-Kommission soll in den kommenden Wochen den Bedarf an Hilfen analysieren und darauf fußend ein Gesamtkonzept erstellen. Beim Fonds ist zu klären, wie groß der Umfang sein soll, zu welchen Bedingungen Geld fließen darf und wofür es ausgegeben wird.
Es kann jetzt nicht sein, dass wir einfach nur Schulden vergemeinschaften oder dafür sorgen, dass jetzt möglichst viel Geld umverteilt wird, sondern wir sollten jetzt gleichzeitig schon einen Schwerpunkt setzen auf Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung, in Forschung, damit insgesamt Europa stärker aus der Krise rauskommt.
Meint der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner. Spanien, Frankreich und andere drängen allerdings auf Transferzahlungen, während nördliche Länder nur die Vergabe von Krediten fordern. Ebenso ungeklärt, werden die Ausgaben am Ende durch EU-Schulden finanziert oder gemeinsame Anleihen? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen glaubt, dass es am Ende einen Mix aus Zuschüssen und Darlehen geben wird. Der Streit über diese Details, wenn sie erstmal bekannt sind, dürfte die Europäische Union mehrere Monate beschäftigen.
Die Debatten nach dem EU-Gipfel hat unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter zusammengefasst. Norbert Blüm war 16 Jahre lang Sozial- und Arbeitsminister im Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl und er stand wie ganz wenige in der CDU für den Ausbau des Sozialstaates. Heute wurde bekannt, dass Norbert Blüm im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Stefan Detjen erinnert.
Eine Biografie der alten westdeutschen Bundesrepublik, geprägt von christlichen Werten, Wohlstandsversprechen, sozialpolitischen Grundsätzen. Norbert Blüm steht für eine Ordnung sozialer und politischer Milieus, die das Gemeinwesen in beherztem Streit, aber immer auch mit dem Willen zu Kompromiss und Ausgleich gestaltete, seine Jugend geprägt von industrieller Tradition und wirtschaftlichem Aufstieg.
Ja, das war ein guter Rüsselsheimer Will zu Opel.
Schon Norbert Blüms Vater war Arbeiter bei Opel gewesen. Auch der Sohn macht in den Nachkriegsjahren eine Lehre als Werkzeugmacher.
Der Andrang war auch damals, 1949, sehr groß. 1000 Bewerber, weiß ich noch, und 27 wurden genommen. Also das war so wie ein Lottogewinn.
Neugier und Abenteuerlust hätten ihn nach der Lehre an die Universität gelockt, erinnert sich Blüm später. In Bonn studiert er Theologie und Philosophie. In Vorlesungen des späteren Papstes Josef Ratzinger lernt er seine Frau kennen. Intellektuell prägt ihn vor allem die katholische Soziallehre und ihr großer Theoretiker Oswald von Nell-Breuning.
Die unwandelbare Wahrheit der katholischen Soziallehre, die lässt sich Nell-Breuning auf einen Fingernagel schreiben. Das ist nämlich die Wahrheit, der Mensch ist wichtiger als jede Sache. Mit anderen Worten, wenn Sie es aktuell umsetzen wollen, die Arbeit ist wichtiger als das Kapital.
Als Herz-Jesu-Marxist wird der Sozialpolitiker später von Franz Josef Strauß bespöttelt. Norbert Blüm nimmt es als Ehrentitel.
Also mit dem Vornamen Herz-Jesu vertrage ich sogar Marx als Zuname.
1972 zieht Norbert Blüm erstmals in den Deutschen Bundestag ein. Anfang der 80er Jahre ist er für 2 Jahre Senator für Bundesangelegenheiten bei Richard von Weizsäcker in Berlin. Dann beruft ihn Helmut Kohl am 4. Oktober 1982 in sein erstes Bundeskabinett. Als einziger Minister wird er ihm bis zum Ende der Ära Kohl 16 Jahre lang angehören.
So mitschreiben, die Rente ist sicher.
Als überzeugter Verteidiger der umlagefinanzierten Rente geht Norbert Blüm in die Geschichte ein. Für sein Rentenversprechen wurde er kritisiert, belächelt, verspottet. Er würde den Satz jederzeit wiederholen, beteuert er rückblickend im Deutschlandfunk-Zeitzeugengespräch.
Ja, Und heute noch mehr, weil nun augenscheinlich ist, dass die Rente das einzige Alterssicherungssystem ist, das den Turbulenzen der Weltfinanzwirtschaft entzogen ist.
Ende der 80er Jahre gehört Blüm mit Rita Süssmuth, Heiner Geißler und Lothar Späth zu den innerparteilichen Kritikern Helmut Kohls in der CDU. Der Kanzler bereut es später in seinen Memoiren, den Arbeitsminister damals nicht entlassen zu haben. So gestaltet Blüm dann auch die sozialpolitische Einheit Deutschlands nach dem Fall der Mauer mit.
Da haben Millionen von Menschen mitgewirkt und Ost und West sind über alle Schatten gesprungen. Was eines, dass ich in einer solchen Zeit dabei war, das ist eine außergewöhnliche Zeit mit ungeheuer viel Idealismus, auch im Osten, über Nacht sich umstellen, auf ein ganz neues System mitwirken. Welche Aufbruchstimmung, welche Bereitschaft zur Solidarität, sie ist uns leider wieder entschwunden.
Die großen Zukunftsrisiken sieht Blüm im demografischen Wandel. Er warnt vor drohender Altersarmut und mahnt:
Pflege, das ist das große Thema der Zukunft, auf dass unser ausgebauter Sozialstaat bis zum heutigen Tag keine ausreichende Antwort hat.
Im April 1994 verabschiedet der Bundestag die Einführung der Pflegeversicherung, wahrscheinlich Blüms größtes sozialpolitisches Erbe. Die Hinwendung seiner Partei zu privaten Sicherungsmodellen unter der Führung Angela Merkels und dem Einfluss Friedrich Merz Anfang der 2000er Jahre kritisiert Blüm scharf. Auf dem Leipziger CDU-Parteitag 2003 wird er von Teilen der Delegierten offen ausgepfiffen.
Ich stelle fest, Kopfpauschale, ungerecht, unsolidarisch, Umverteilung, mehr Staat, weniger Transparenz. Und deshalb bin ich dafür, die Reform mit Beiträgen fortzuführen.
Sein Bundestagsmandat hatte Blüm bereits 2002 aufgegeben. Er engagiert sich bis zum Lebensende für Menschenrechte in aller Welt, Flüchtlinge in Griechenland, verfolgte Christen. Seine Stimme bleibt prägend für eine ganze Generation und die Geschichte der Bundesrepublik über mehr als ein halbes Jahrhundert.
Meine Zeit ist noch lange nicht abgelaufen. Sogar wenn ich hier aufhöre zu reden, ist sie noch nicht abgelaufen.
Selbstbewusste und gleichzeitig humoristische Worte von Norbert Blüm, an ihn erinnerte Stefan Dethchen. Ja, und wenn man jetzt die Nachrufe liest und hört, dann ist die Rede von einem Mann des Volkes, von Herz, Humor und von sozialem Gewissen. Heute Abend vor dieser Sendung habe ich mit einem langjährigen Weggefährten von Norbert Blüm gesprochen, mit Rudolf Dressler von der SPD. Er saß als Sozialpolitiker von 1980 bis zum Jahr 2000 im Bundestag. Und die Frage an ihn, bei diesen Attributen, was traf am besten auf Norbert Blüm zu?
Also für mich gibt es vier Zeilen, die im Rückblick auf ihn, glaube ich, auch keinen Widerspruch ernsthaft provozieren. Das erste ist, er war ein glänzender Rhetoriker. Das zweite ist, er hatte einen hohen Sachverstand. Das dritte ist, er hat in seinen ganzen vielen Jahren den aufrechten Gang nie vermissen lassen. Und das vierte ist, was heute viel zu selten, um nicht zu sagen leider viel zu selten, bei Politikern noch anzutreffen ist, Norbert Blüm hatte nie den gesunden Menschenverstand verloren. Der neoliberale Politiker von heute kann mit gesundem Menschenverstand wenig anfangen. Aber Blüm konnte das. Und vieles von dem, was er gemacht hat, war ja auch von der Ursache her aus dem gesunden Menschenverstand heraus gewachsen. Und das waren so die vier wichtigen Dinge, die mir heute, nachdem ich von seinem Ableben erfahren hatte, durch den Kopf gegangen sind.
Herr Dressler, ich würde gerne ein bisschen der Reihe nach auf die Punkte schauen. Sie haben eben von dem Sachverstand gesprochen. Wenn ich Sie als Sozialpolitiker frage, was haben Sie geschätzt oder wo haben Sie sich vielleicht auch besonders gerieben an Norbert Blüm?
Wir haben uns geschätzt an einem einfachen Sachverhalt, nämlich an dem Sachverhalt, dass uns, obwohl wir unterschiedlichen Parteien angehört haben, eine Tatsache immer verbunden hat, nämlich die Überzeugung, dass eine Gesellschaft, die stark und gerecht sein will, die Gedankenwelt und die Lehren eines Oswald von Nell-Breuning, dem Begründer der katholischen Soziallehre, in praktische Politik umsetzen muss. Und das hat Blüm immer gemacht.
Mit diesen Lehren ist er in Kontakt gekommen während seines Studiums der Theologie und der Philosophie in Bonn.
Das ist richtig. Ich bin damit in Kontakt gekommen während meiner Zeit in den Gewerkschaften. Und im Deutschen Bundestag.
Könnte man ein bisschen sagen, dass Norbert Blüm der Sozialdemokrat in der Union war?
Ach, das ist ein Etikett. Das würde er auch selber gar nicht wollen. Er war innerhalb einer Volkspartei in einem Spektrum zu Hause, in dem er immer um seine Rolle, um seine Überzeugungen kämpfen musste. Ich weiß ja, wovon ich rede. Der neoliberale Geist in der SPD, der ist in den letzten 20 Jahren ja nach meiner Auffassung viel zu groß geworden und hat die Partei auch schwer getroffen und hat ihr, wenn man so will, ernstzunehmende Mehrheiten gekostet. Aber bei Blüm war das auch ein fortwährender Kampf, den er nie aufgegeben hat und dem er sich immer wieder gestellt hat.
Das, was Sie ansprechen, betrifft ja unter anderem die Rentenpolitik. Da hat Norbert Blüm für eine andere Politik gestanden als das, was dann unter seinem Nachfolger Walter Riester kam. Da ging es eben mehr um die private Vorsorge zum Beispiel. Könnte man auch sagen, Norbert Blüm hat ein bisschen Reformen vorher verpasst?
Nein, überhaupt nicht. Das, was Riester gemacht hat, hat ja die Rente in diesen Strudel erst gebracht. Das, was Blüm gemacht hat, mit dem Satz, die Rente ist sicher, was so viel Häme provoziert hat, das ist nach meiner Überzeugung die reine Wahrheit gewesen. Und diejenigen...
Die umlagefinanzierte Rente.
So ist das. Und diejenigen, die dieses als Häme diskreditiert haben, die haben in Wahrheit auf die gesetzliche Rentenversicherung, auf die umlagefinanzierte Rente gezielt. Und das haben die Neoliberalen geduldet oder überhaupt nicht verstanden.
Eine andere wichtige sozialpolitische Maßnahme, die ja auch in seine Zeit dann fiel, die Einführung der Pflegeversicherung 1995. Sind das, wir haben jetzt über die Rente gesprochen, war Norbert Blüm ein Mann des sozialen Ausbaus?
Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darf man dieses nun total bejahen. Wir haben zusammen ja 1995 gemacht. Das hätte er ohne die damalige Opposition SPD ja nie fertiggebracht, weil er mit einem Koalitionspartner zusammen war, nämlich der FDP, die das nicht wollte. Und diese Zusammenarbeit mit uns hat dann die FDP animiert, gemeinsam mit uns dann dieses Prinzip in die deutsche Pflegeversicherung zu integrieren, nämlich das beitragsbezogene System. Und ich bin froh, dass uns das damals gelungen ist.
Der Weg von Norbert Blüm, sein politischer Weg, war sehr eng verknüpft mit dem von Helmut Kohl, 16 Jahre lang Arbeitsminister im Kabinett Kohl. War das Glück für ihn oder mehr Last?
Also ich glaube, in den letzten Jahren dieser Zusammenarbeit mit Kohl, ohne dass ich nun der CDU angehört habe, aber das, was ich mitbekommen habe, war für Blüm keine einfache Zeit. Er hat sich ja damals in der Kernfrage des Spendenskandals mit Helmut Kohl, um es höflich zu sagen, auseinandergesetzt. Und diese Position von Blüm, dass er das nicht in Ordnung fand, was der Kohl damals gemacht hatte, das hat ihm, so kann man das wohl formulieren, sogar ein Stück Feindschaft von Kohl eingebracht. Und unter dieser Feindschaft hat er nach meiner Wahrnehmung sehr gelitten. Und ich glaube nicht, dass die Art und Weise, wie Kohl mit ihm in den letzten Jahren umgegangen ist, Blüms Verdienste auch für die CDU hinreichend gewürdigt hat.
Und Sie haben ja eben die Standhaftigkeit insbesondere von Norbert Blüm auch angesprochen. Fehlt heute ohne Norbert Blüm ein Politikertyp dieser Art?
Also dieses würde ich unzweifelhaft bejahen. Figuren und starke Persönlichkeiten wie Blüm in der Sozialpolitik, die kann ein Sozialstaat, wie Deutschland es sein will, immer gebrauchen. Und davon haben wir in der heutigen auch parlamentarischen Auseinandersetzung viel zu wenig.
Wenn ich Sie persönlich frage, was haben Sie an Norbert Blüm geschätzt?
Ich habe an ihm geschätzt, dass er mit mir trotz unserer zeitweise heftigen Auseinandersetzungen den Weg gegangen ist, nie die Beleidigung im Persönlichen zu suchen, sondern dieses immer zu vermeiden, dass man sich auch nach einer rhetorischen Auseinandersetzung noch zusammensetzen konnte und konnte gemeinsam andere politische Ziele aufgreifen und sie dann auch gemeinsam realisieren, wie etwa die Pflegeversicherung.
Zum Tod des langjährigen Arbeits- und Sozialministers Norbert Blüm war das der SPD-Politiker Rudolf Dressler, mit dem ich vor dieser Sendung gesprochen habe. Und wir kommen zu weiteren Informationen in unseren Kurzberichten hier im Deutschlandfunk. 23.35 Uhr ist es. In Österreich sollen die Schulen schrittweise wieder öffnen. Andrea Bär.
6 Wochen, nachdem die Schulen in Österreich geschlossen wurden, hat Bildungsminister Heinz Fassmann einen Plan vorgelegt zur schrittweisen Rückkehr zum Unterricht. Die Entscheidung sei schwierig gewesen, da Infektionsschutz gegen Bildung abzuwägen sei, so Fassmann. Das Homeschooling habe Eltern und Schülern viel abverlangt und Schüler würden das gemeinsame Erleben und Schule als sozialen Ort brauchen. Ab dem 4. Mai können sich die Abiturienten und weitere Abschlussklassen im echten Unterricht auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten. Ab dem 15. Mai dürfen alle 6- bis 14-Jährigen wieder in die Schule zurück. Das sind Grundschüler, Schüler der neuen Mittelschulen, der Unterstufen und der Sonderschulen. Für alle anderen beginnt der Unterricht erst wieder nach Pfingsten am 3. Juni. Abstands- und Hygieneregeln müssen dabei strikt beachtet werden und deswegen ist eine Art Schichtbetrieb vorgesehen. Die Klassen werden geteilt und an unterschiedlichen Wochentagen unterrichtet. Außerhalb des Klassenzimmers besteht Maskenpflicht. Turn- und Musikunterricht entfallen bis auf Weiteres. Bis zum Sommer werden außerdem keine Klassenarbeiten mehr geschrieben und in Volksschulen kann in diesem Jahr niemand sitzen bleiben. An anderen Schulen können Schüler mit schlechten Noten trotzdem versetzt werden, wenn die Lehrerkonferenz dem zustimmt. Grundsätzlich sollen sich die Noten an der Zeit vor der Schulschließung orientieren, aber auch die Leistungen im sogenannten Distance Learning gelten.
Tschechien will unter Auflagen seine Grenzen wieder öffnen. Peter Lange.
Eigentlich wären die Grenzkontrollen heute um Mitternacht abgelaufen. Nun werden sie laut Innenminister Jan Hamáček bis zum 14. Mai verlängert. Tschechische Bürger und Personen mit ständigem Aufenthalt dürfen seit Mitternacht wieder ausreisen, müssen aber bei der Rückkehr an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen oder sich für 2 Wochen in Quarantäne begeben. Der Test wird auch von Geschäftsreisenden aus EU-Ländern verlangt. Sie dürfen sich ab Montag für maximal 3 Tage in Tschechien aufhalten. Berufspendler, die täglich über die Grenze fahren, benötigen nur alle 14 Tage einen Corona-Test. Ungeachtet der wiedererlangten Reisefreiheit für tschechische Bürger hat das Außenministerium in Prag seine allgemeine Reisewarnung bekräftigt. Unter Hinweis auf Beschränkungen in anderen Ländern hieß es, Fahrten sollten nur in dringenden Angelegenheiten unternommen werden.
Die Umsiedlung von Flüchtlingen an das griechische Festland verzögert sich. Thomas Bormann.
Eigentlich sollten morgen 1.500 Flüchtlinge aus dem überfüllten Lager Moria aufs griechische Festland gebracht werden. Eine Fähre war schon bereitgestellt, doch nun verzögert sich der Transfer. Die griechischen Behörden haben noch nicht genügend Unterkünfte auf dem Festland gefunden. Ursprünglich sollten mehrere hundert Flüchtlinge in einem leerstehenden Hotel in der westgriechischen Stadt Messolongi untergebracht werden. Doch dort gab es heftige Proteste von der Bevölkerung und vom Bürgermeister. Die Stadt beherberge bereits viele Flüchtlinge. Zudem sei es ein falscher Zeitpunkt, während der Corona-Ausgangssperre so viele Menschen zu bewegen, hieß es aus Messolongi. Auch in anderen Städten gab es Vorbehalte gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Migrationsminister Mitsotakis sagte im griechischen Fernsehen, möglicherweise könnten am Sonntag zunächst 400 Flüchtlinge aufs Festland gebracht werden. Nach den Plänen der griechischen Regierung sollen insgesamt 2.380 Personen die überfüllten Lager auf den griechischen Inseln verlassen, vor allem ältere und kranke Menschen. Danach wären dann immer noch mehr als 35.000 Flüchtlinge in diesen Lagern, obwohl dort eigentlich nur Platz für 7.000 Menschen ist.
UN-Generalsekretär Guterres und die Weltgesundheitsorganisation haben jetzt den Startschuss gegeben für ein neues Online-Tool im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung. Informationen von Antje Passenheim.
Ein weltweiter Feind wie kein anderer sei das Coronavirus, der UN-Chef betonte. In einer derart vernetzten Welt ist niemand sicher vor Corona, solange es nicht alle sind. Die Welt müsse einen Impfstoff und Medikamente entwickeln und für alle zugänglich machen, sagte Guterres. Dafür müssten Daten geteilt werden, Ressourcen und Gemeinden mobilisiert. Das neue Online-Tool der WHO schaffe dafür die Grundlage. Mehrere hochrangige Politiker drückten der Organisation ihre Rückendeckung aus. An der Videoveranstaltung nahm neben Frankreichs Präsident Macron auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teil. Sie versprach, die EU werde keine Mühen scheuen, um der Welt zu helfen, im Kampf gegen das Virus zusammenzukommen. Die WHO wird derzeit von US-Präsident Trump wegen angeblicher Fehler bei der Corona-Bekämpfung scharf kritisiert. Er stellte die Zahlungen an die UN-Organisation ein.
Und wir bleiben beim US-Präsidenten. Licht und Spritzen mit Desinfektionsmittel. Mit diesen Ideen zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen hat US-Präsident Trump ziemlich irritiert. Jetzt erklärte er, das alles sei nur Sarkasmus gewesen.
Nun will er es also doch wieder so nicht gemeint haben. Gestern schreckte Präsident Trump die Welt mit der Idee auf, man solle an Covid-19-erkrankten Menschen Desinfektionsmittel injizieren. Auch Sonnenschein und hohe Luftfeuchtigkeit könnten womöglich helfen. Die Umweltbehörde EPA, Experten aus aller Welt, auch Hersteller von Reinigern, beeilten sich daraufhin klarzustellen, dass Desinfektionsmittel nur oberflächlich angewendet werden dürfen. Dass sommerliches Wetter gegen das Virus helfen könnte, ist nicht erwiesen. Nun behauptet der Präsident vor Journalisten, er sei falsch verstanden worden. Er habe das gestern sarkastisch gemeint und nur sehen wollen, wie die Reporter reagieren würden. Wie auch immer, Donald Trump hat es mal wieder geschafft, mit einer aus dem Moment geborenen Idee die ganze Welt zu beschäftigen. Warum er das tut? Weil er es kann. Wie er gestern selbst sagte, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten.
Informationen von Katrin Brandt und wir blicken noch an die Börse.
Der IFO-Geschäftsklimaindex, der ist beständig. Der schwankt so zwischen 94,5 und 96 Punkten. Dazwischen wird jedes Zehntel für Auf- und Abs an den Märkten interpretiert. Von Februar bis April marschierte dieser Index aber nicht in Zehntelpunkten, sondern in Zehner-Schritten abwärts. 74,3, das ist der heutige Stand, der niedrigste je ermittelte Wert. Gemessen an Reaktionen des DAX bei kleinstteiligen Veränderungen müsste dieser heute auf 5000 rauschen. Macht er natürlich nicht, hält sich sogar angesichts der Horrorzahlen ziemlich wacker und verliert im Parketthandel nur 1,5% und beendet den Tag mit 10.360 Punkten. Manager und Unternehmer, die vom IFO-Institut befragt werden, schauen also extrem düster in die Zukunft, während die Investoren an den Aktienmärkten immer noch vom Optimismus getrieben werden. Das gilt nicht für alle Werte. Die Lufthansa ist der mit Abstand größte Verlierer im DAX. Die Aktie trudelt auf ein Niveau Richtung 7 Euro, verliert über 8%. Verhandlungen mit einigen Staaten, in denen Tochterunternehmen operieren, also die Schweiz und Österreich, aber natürlich auch Deutschland, laufen möglicherweise auf einen großen Hilfsfonds hinaus oder sogar auf Staatsbeteiligungen. Der Goldpreis liegt nur leicht unter seinem Rekord von gestern. Die Feinunze kostet 1.596 Euro.
Der Tag an der Börse, Informationen von Volker Hirt. Während die EU gerade vor allem mit der Bewältigung der Corona-Pandemie beschäftigt ist, wurde zwischendurch fast vergessen, dass es ja noch ein paar andere Themen zu klären gibt. Zum Beispiel, wie die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien geregelt werden sollen in der Post-Brexit-Zeit. Zumindest wurde in dieser Woche mal wieder darüber gesprochen. Doch die Verhandlungen waren zäh wie eh und je.
5 Tage dauerten die Verhandlungen per Videoschalte und an deren Ende zog Michel Barnier, der Chefunterhändler der EU, ein ernüchterndes Fazit. Es habe keine substanziellen Fortschritte gegeben, so Barnier. Schlimmer noch, das Vereinigte Königreich habe sich geweigert, über eine Reihe der wichtigsten Punkte überhaupt ernsthaft zu verhandeln. Und dieses Verhalten, so Barnier weiter, bedauere er und es beunruhige ihn. Und das nicht von ungefähr. Ende des Jahres läuft die Übergangsfrist aus. Bis dahin müsste der Vertrag über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien unter Dach und Fach sein, wenn ein ungeregelter Brexit verhindert werden soll. Sicher, da gibt es auch noch die Möglichkeit, die Übergangsfrist zu verlängern. Und in Brüssel wird heftig darüber spekuliert, ob London diese Option ziehen wird, damit die britische Wirtschaft nicht zusätzlich zur Corona-Pandemie auch noch durch den Brexit belastet wird. Aber die Botschaft der Briten in dieser Frage sei eindeutig gewesen, so Barnier. Die britische Regierung habe bestätigt, dass sie jede Verlängerung ablehne, so Barnier. Und dann klang der sonst so gefasste Chefunterhändler wirklich genervt. Das Vereinigte Königreich könne doch nicht eine Verlängerung der Verhandlungsfrist ablehnen und gleichzeitig substanzielle Verhandlungen in wichtigen Bereichen verweigern. Fest steht, die EU hat im März einen Entwurf für ein umfassendes Abkommen vorgelegt. Von britischer Seite gibt es nur Textentwürfe für Einzelbereiche. Und die umgehen jene Punkte, die der EU besonders wichtig sind. die Fischereirechte etwa, oder eine Vereinbarung über ein sogenanntes Level Playing Field, also die vertragliche Zusicherung Londons, auf Dumping bei Steuern oder bei Sozial- und Umweltstandards zu verzichten. Und ohne diese Zusicherung, so Barnier, kein ambitioniertes Handelsabkommen. 3 Stunden nach Barnier ging in London das britische Verhandlungsteam an die Öffentlichkeit. Die Bilanz der einwöchigen Gespräche fiel dort ganz ähnlich aus. Es habe nur überschaubare Fortschritte gegeben. Das Problem aus britischer Sicht: die EU verlange von Großbritannien größere Zugeständnisse als von allen anderen Ländern, mit denen sie Freihandelsverträge geschlossen hat. Solange Brüssel nicht akzeptiere, dass das Vereinigte Königreich zum Jahresende seine volle Souveränität erlangen wolle, sei es nutzlos, in den umstrittenen Bereichen in Detailverhandlungen einzutreten. Im Juni soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. Bis dahin stehen 2 weitere einwöchige Verhandlungsrunden auf der Agenda.
Der Beitrag von unserem Korrespondenten Peter Kapern. Und noch ein Thema, das in der Corona-Krise in den Hintergrund gerückt ist: die Debatte um Klimawandel und Klimaschutz. Heute haben aber die Fridays for Future-Aktivisten wieder mit ihren Protesten begonnen. Mit Abstand und digital. Und wie genau, berichtet Johannes Kulms.
Auf dem Kieler Rathausmarkt haben sich am Freitagnachmittag 12 Jugendliche verteilt. Um sie herum hängen und liegen Banner und Schilder, die einen stärkeren Klimaschutz einfordern. Währenddessen tönt aus dem Lautsprecher der Livestream des weltweiten Klimastreiks, den die Bewegung Fridays for Future für diesen Tag ausgerufen hat. Dann bricht der Stream plötzlich ab. Und das passiert an diesem Tag sehr oft. In anderen Momenten ist das Bild da, aber kein Ton. Einen weltweiten Klimastreik im Netz zu organisieren, kann anstrengend sein, weiß auch Ole Willerich. Er engagiert sich seit einem knappen Jahr in der Kieler Ortsgruppe von Fridays for Future.
Wir sind eine Gruppe von unprofessionellen Organisatoren und das ist vollkommen in Ordnung, wenn da mal die Dinge einfach nicht funktionieren.
Die Bewegung Fridays for Future hat neben den vielen kleinen analogen Aktionen mit dem Streik im Netz an diesem Freitag ein Experiment gewagt. Das kommt immer wieder auch musikalisch daher, wie in diesem Song, an dem 25 KünstlerInnen mitgewirkt haben.
Sie nennen mich Schuleschwänzer, Klima immer nur mein Alibi, eine Strategie der linksgrünen Energielobby. Und alles, was wir fordern, sei Blasphemie. Dein System.
Der Livestream startet allerdings mit 1/2 Stunde Verspätung. Wir sind gleich zurück, verkündet ein Banner von Fridays for Future auf der Seite. Um gleich nochmal auszuteilen, dieser Stream läuft immer noch besser als die Klimapolitik der GroKo. Als die Videoübertragung gegen 12.30 Uhr losgeht, erscheint Aktivist Luis Motal vor dem Reichstagsgebäude. Das Bild ist verwackelt, der Ton rauscht, aber Motal hält fest.
Dabei sind wir schon unterwegs, wir sind schon die größte Online-Demo mit euch allen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr dabei seid.
Mehr als 200.000 Menschen werden im Laufe des Nachmittags in Deutschland auf den Livestream zugreifen, heißt es von den Organisatoren auf Twitter. Zu sehen und zu hören gibt es viel Musik, zum Beispiel von Clüso, oder Gespräche mit dem Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen. Und immer wieder werden Videos eingeblendet, die Ortsgruppen von Fridays for Future aus ganz Deutschland eingeschickt haben. Zum Beispiel aus Mainz, wo die Jugendlichen daran erinnern, dass sie erst vor 1 Jahr für den Klimaschutz in Scharen auf die Straßen geströmt sind.
Heute heißt es:
Solidarität zeigen durch Abstand halten.
Die neue Krise erblicken und zugleich den Blick nicht abwenden.
Die Krise verstehen und doch den Verstand nicht verlieren.
Ja, menschliche Nähe nicht verlieren.
Abwarten und doch nicht stehen bleiben.
Die größte aller Krisen wartet nicht ab.
Gerade jetzt darf der Klimaschutz nicht vergessen werden. So die Botschaft, die die vielen Gruppen an diesem Tag aussenden wollen. Fridays for Future fordert, dass der Staat seine Unterstützungsgelder in der Corona-Krise auch gezielt nach Klimagesichtspunkten an die Firmen auszahlen soll. Dafür werben auch tausende Schilder und Banner, die auf der Reichstagswiese ausgelegt wurden. Fotos von vielen weiteren Schildern haben Mitglieder im Netz hochgeladen und in einer interaktiven Deutschlandkarte auf der Seite der Organisatoren eingestellt. Auch die Kieler Rentnerin Evelyn Bürger hat sich beteiligt. Für die 67-Jährige ist ein Online-Klimastreik wie heute allerdings nur ein schwacher Trost, im Gegensatz zu den Demos auf der Straße.
Es gehen ja auch viele Menschen auf so eine Demonstration, um so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und die Stärke, die über so eine Gruppe dann wächst, die kannst du im Netz nie erzeugen.
Eindrücke von den neuen, etwas veränderten Klimaprotesten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor der Verwendung der Mail-App auf dem iPhone und dem iPad. Die Anwendung sei von 2 schwerwiegenden Sicherheitslücken betroffen, hieß es. Informationen von Stefan Römermann.
Ausgerechnet die von Apple selbst auf allen iPhones und iPads vorinstallierte E-Mail-App enthält offenbar gleich mehrere schwere Sicherheitslücken. So ernst, dass das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, gestern eine dringende Warnung herausgeschickt hat und vor dem Einsatz der App warnt. Während bei bisher gängigen Cyberangriffen meist Dateianhänge verschickt wurden, die das Opfer dann durch Antippen selbst geöffnet hat, reicht jetzt schon der Empfang einer manipulierten E-Mail. Besonders schwerwiegend sei die Lücke in der aktuellsten Version des iPhone-Betriebssystems iOS 13, sagt BSI-Präsident Arne Schönbohm.
Dort muss man noch nicht einmal eine Mail öffnen und lesen, sondern einfach nur, wenn man eine Mail bekommt, ist diese schon ausnutzbar. Und ansonsten bei den etwas älteren Geräten, die also noch iOS 6 bis 12 entsprechend drauf haben. Dort ist es aber etwas anders gelagert, da muss man die Mail dann auch öffnen.
Angreifer können danach sämtliche Mails lesen, verändern oder löschen. Genutzt wurden diese Schwachstellen zumindest bisher aber nicht für breite Cyberangriffe auf Verbraucher, sondern eher für das gezielte Ausspähen von einzelnen Personen. Das berichtet jedenfalls die amerikanische IT-Sicherheitsfirma ZecOps. Sie habe entsprechende Hinweise auf den Geräten von Managern und Journalisten in Nordamerika, Europa und Asien gefunden. Und auch, wie es in dem Text weiter heißt, bei einem VIP from Germany, ohne konkrete Angaben, welche prominente oder wichtige Person aus Deutschland damit wohl gemeint sein mag. BSI-Präsident Arne Schönbohm sieht hier auch eine besondere Gefahr für gezielte Angriffe.
Dadurch, dass Apple natürlich auch sehr beliebt in Deutschland ist, gerade auch bei den hochpreisigen Geräten ja sehr stark vertreten ist und damit natürlich auch eine Vielzahl von VIPs, die das nutzen, haben uns besonders veranlasst gesehen, hier auch eine Warnung entsprechend auszusprechen.
Apple versucht, die Nutzer zu beruhigen und erklärte, die Schwachstellen seien kein unmittelbares Risiko für die Nutzer, zumal für eine erfolgreiche Attacke noch weitere Sicherheitslücken ausgenutzt werden müssten. Behoben werden soll das Problem mit dem nächsten Update für das Betriebssystem. Das BSI empfiehlt iPhone- und iPad-Besitzern trotzdem Vorsichtsmaßnahmen.
Wir raten zunächst einmal, dass sie die automatische Synchronisation der Mails letzten Endes stoppen. Sie können ja auch über den Webbrowser oder andere Punkte auf Ihren Geräten Mails abrufen, dann ist man davon erstmal nicht betroffen.
Die Synchronisation der Mails lässt sich einfach in den Einstellungen der Mail-App deaktivieren. Im Zweifelsfall kann man die App auch einfach vorübergehend löschen und die Mails stattdessen vorläufig im Browser abrufen.
Informationen von Stefan Römermann, 23.51 Uhr ist es. Am kommenden Montag tritt beim Prozess zur sogenannten Sommermärchen-Affäre um die WM 2006 die Verjährung ein. Was das bedeutet? Es wird kein Urteil geben gegen die drei ehemaligen DFB-Spitzenfunktionäre Niersbach, Zwanziger und Schmidt. Aber komplett zu den Akten legen will DFB-Präsident Fritz Keller die Sache nicht, wie Andrea Schültke berichtet.
Der DFB will sich noch einmal mit der Sommermärchen-Affäre befassen. Auf seiner heutigen Sitzung habe das Präsidium einem entsprechenden Antrag von Fritz Keller zugestimmt. Der DFB-Präsident hatte bei seinem Amtsantritt im September eine Generalinventur des Verbandes angekündigt. Dabei sollten Finanzen, Finanzströme und Entscheidungsprozesse untersucht werden, hieß es damals. In diesem Zusammenhang steht wohl auch die aktuelle Ankündigung, die DFB-internen Abläufe und Prozesse rund um die Vergabe der Fußball-WM 2006 zu untersuchen. Damit wolle der Verband Erkenntnisse sammeln und zu einer weiteren Aufklärung beitragen, teilte der DFB auf seiner Internetseite mit. Dort bezeichnet DFB-Präsident Fritz Keller es als frustrierend, dass es immer noch kein abschließendes Bild gebe im Zusammenhang mit den Vorwürfen um die WM-Vergabe 2006. Damit wolle er sich nicht abfinden, so Keller in der Mitteilung. Die Aufklärung der Vorgänge sei ihm ein persönliches Anliegen. Dazu gehöre für ihn, dass die Organisation sich selbstkritisch hinterfrage und die Umstände der bereits erfolgten Untersuchung so aufarbeite, um für die Zukunft daraus zu lernen, so Keller auf der Internetseite des Verbandes. Die zitierte bereits erfolgte Untersuchung ist der vom DFB beauftragte Bericht der Kanzlei Freshfields. Dieser hatte nach Angaben von Experten kaum zur Aufklärung beigetragen. In dem Betrugsverfahren unter anderem gegen drei frühere DFB-Funktionäre ging es um ein Darlehen von 6,7 Millionen Euro für eine WM-Gala, die nie stattgefunden hat. Die Summe tauchte in einer Überweisung an einen weiteren umstrittenen Fußballfunktionär auf. Wofür das Geld wirklich zum Einsatz kam, wurde nie geklärt. Alle Beschuldigten in dem Verfahren hatten die Betrugsvorwürfe bestritten.
Andrea Schültke, und wir kommen abschließend in dieser Sendung noch zur Presseschau.
Die Zeitungen blicken auf die Ergebnisse des EU-Gipfels. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt, klar ist schon heute, das erste Hilfspaket in Höhe von rund 540 Milliarden Euro, das die Staats- und Regierungschefs beschlossen haben, wird bei weitem nicht ausreichen. Es kann nur der erste Schritt gewesen sein. Der Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von bis zu 2 Billionen Euro muss so schnell wie möglich eingerichtet werden. Dabei wirft die Badische Zeitung aus Freiburg einen Blick auf die geografischen Konfliktlinien in der EU. Süd gegen Ost, Nord gegen alle anderen. Keine guten Voraussetzungen, um sich per Videoschalte auf einen verdoppelten EU-Haushalt und einen Billionenfonds für den Wiederaufbau zu verständigen. Die Taz kommentiert: Der EU-Gipfel hat erneut gezeigt, woran die Corona-Debatte krankt. Statt rein ökonomisch zu denken, wird moralisch argumentiert. Doch Moral führt völlig in die Irre, wenn es um Wirtschaft geht. Wer seine Nachbarn darben lässt, der darbt auch selbst. Die Deutschen lassen sich gerade das Geschäft ihres Lebens entgehen. Wenn sie dem Süden Europas helfen, helfen sie sich selbst. Wie soll das alles bezahlt werden, fragt hingegen die Stuttgarter Zeitung. Schon wird gefordert, dass die EU doch Schulden machen könnte. Das wäre der falsche Weg. Die finanziellen Folgen für die Hilfspakete müssen die Mitgliedstaaten schultern. Im Gegensatz zu Bund, Ländern und mit Abstrichen auch Kommunen ist die EU die einzige staatliche Ebene, der das Schuldenmachen verboten ist und die nicht tief in den roten Zahlen steckt. Dabei sollte es bleiben. Kommentiert wird auch die Debatte um weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland. Die Nürnberger Nachrichten meinen: Die Politik hat Verantwortung übernommen. Sie hat mit dem Lockdown massivste wirtschaftliche Folgen ganz bewusst in Kauf genommen. Doch die Koste-es-was-es-wolle-Phase ist vorbei. Die Corona-Krise wird jetzt, da es um Lockerungen geht, erst so richtig kompliziert. Auch der Reutlinger Generalanzeiger findet: Nun geht es darum, die Sinnhaftigkeit der Regeln zu begründen und einen Fahrplan aufzustellen. Natürlich kann niemand die Zahl der Infizierten voraussagen und natürlich ist das Virus mit seinen Gefahren nicht verschwunden. Aber die Menschen haben das Recht zu erfahren, welche Zahlen denn nun entscheidend sind für weitere Lockerungen. Zu Gottesdiensten merkt der Münchner Merkur an: In der Viruskrise war der Kurs der Kirchen bemerkenswert konstruktiv, vernünftig, klaglos. Selbst als die Osterfeiern komplett gestrichen wurden. Auch viele Moscheegemeinden haben die Restriktionen trotz Ramadanbeginn klug begleitet. Das schafft Vertrauen, um einen Weg aus dem Ausnahmezustand zu suchen. Ein Land, das seine Baumärkte wieder aufsperrt, sollte nicht an der Kirchenöffnung scheitern.
Die wichtigsten Themen kommentiert in den morgigen Zeitungen. Das war die Presseschau und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Hier geht es gleich weiter mit Fazit. Am Mikrofon bis hierher war Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald.